ein einziger See von Druck, wo die jungen Menschen drin sind und überall noch mehr Druck und noch mehr Druck und noch mehr Druck, wo ich das Gefühl habe, das war in meiner Kindheit anders gewesen. Und in der Kindheit von denen, die dann häufig so Kommentare machen, die sind ja meistens noch ein älter, auch noch mal ganz anders. Und dort finde ich, das ist einfach keine hilfreiche Diskussion, sondern wir müssen uns überlegen, was in unserem System macht denn die Menschen krank und muss das wirklich so sein? Und wie könnte man es dann gestalten, dass die Leute eben nicht so belastet sind, dass sie psychisch erkranken müssen, sondern dass wir in ein Setting gehen, wo sie gesund und wirksam und irgendwie genährt sein können.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können. Hallo Mara.
Hallo Sarah.
Jetzt habe ich mal eine Frage. Und zwar habe ich gestern mit einer Freundin von mir geschwätzt, die gerade Single ist und am Daten. Und dann habe ich sie so gefragt, ja, hast denn du dir eigentlich mal so wirklich Gedanken gemacht, was ist dir richtig, richtig wichtig? Also was muss das für ein Mensch sein? Und dann sagt sie ja, jemand, der bereit ist, an seiner Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten. Ja?
Mhm.
Und dann habe ich sie gefragt, ja, und woran erkennst du denn das? Also
sehr eine gute Coaching-Frage.
Woran erkenne ich dann, wenn ich jetzt einen Menschen einfach so zu einem Gespräch treffe, ob die Person bereit ist oder schon hat? Also, das ist ja noch, und dann haben wir irgendwie so überlegt, ja, woran will man das erkennen? Und dann haben wir unter anderem so gesagt, ja, jemand, der wie vielleicht schon in Therapie war oder würde in Therapie.
Und Umstände, ja.
Würdest du das auch sagen? Und woran erkennst du, dass du mit jemandem zu tun hast, der bereit ist, sich mit seiner Persönlichkeit oder wo irgendwie Lust hat, sich zu reflektieren?
Oh wow, da sieht man gerade, wie ungeskriptet unsere Gespräche sind. Hey, ich muss überlegen. Also, ich glaube, jemand, der mir gegenüber sitzt und absolut überzeugt ist von jedem Wort, das er sagt, und wieso das Gefühl entsteht von, die Person muss immer Recht haben, liegt nie falsch, oder? Ich glaube, so würde ich erkennen, dass es noch nicht so reflektiert ist. So.
Und wie ist es so mit dem Kriterium Therapieerfahrung oder Bereitschaft?
Also es ist sicher ein Pluspunkt, würde ich sagen.
Aber keine Bedingung?
Machen wir nachher ein Dating-Profil.
Ich frage für eine Freundin.
Du fragst für eine Freundin, ist es eine Bedingung? Hey, ich finde, es ist mega nice to have. Ich finde, es ist wie so definitiv interessanter, als wenn nicht. Ich würde sagen, es ist aber nicht ein Freiboss. Also wieso? Das heisst nicht nur, wenn ein Mensch in Therapie gegangen ist, ist er per se passend für mich.
Oder? Oh, nicht? Das ist nicht das einzige Kriterium.
Nein, es ist wirklich nicht das einzige Kriterium. Tut mir leid.
Das wäre sehr lustig.
Sehr lustig.
Auch so ein super Profil, wo einfach nur da steht. Hauptsache Therapie.
Es wäre auch ein spannendes Experiment, wer sich dann so meldet.
Ich
würde schon sagen, oder? Es ist natürlich in einer Therapie, lernst du ja schon in gewisser Art und Weise, idealerweise dich zu reflektieren. Es ist auch noch gerade spannend, weil ich gestern ein Gespräch hatte, eine Tagveranstaltung, dort ist eine Frage aus dem Publikum zu KI. Dass ja immer mehr Menschen KI als Therapeutin nutzen und was man davon halten. Und dann war die Antwort von der Podiumsgästin, von einer guten Therapeutin erwartet man auch eine gewisse liebevolle Hinweise auf auch eigene Verhaltensweisen, die vielleicht nicht so gut sind. Also eben Reflexion auch mit sich selber. Und dass KI das halt einfach weniger macht, weil KI stimmt uns grundsätzlich einfach immer zu. Also, und das habe ich interessant gefunden, ja. Also von dem her wenn jemand Therapie gemacht hat, dann denke ich, dass die Person schon eher auch in einer Auseinandersetzung war, einmal mal mit sich selber und der eigenen Verhaltensweise und Prägungen. Finde ich jetzt sexier als nicht.
Sexy Therapie. Wir haben heute eine Gästin, die beruflich Therapeutin ist. Und jetzt sage ich zuerst mal herzlich willkommen, liebe Stefanie Karrer. So schön bist du da.
Danke vielmals, dass ich da sein darf. Ich habe sehr Freude.
Und dann geht die erste Frage. Wenn du datest, ist das ein Kriterium?
Dass jemand in Therapie
war? Ja, oder würde?
Also, dass jemand in Therapie war, ist sicher nicht. Ich glaube, ich fände es auch okay, wenn jemand vielleicht noch ein bisschen Angst hat vor einer Therapie oder nicht so recht weiss. Ich glaube, ich finde es schön, wenn Leute sich vorstellen können, dass das hilft, mit anderen Menschen über seine Themen zu reden. Also, ich glaube, das wäre für mich eine Voraussetzung, weil ich glaube, dann ist schon ganz viel möglich. Oder wenn jemand andere grundsätzlich als wertvoll und den Austausch mit anderen als wertvoll betrachtet und ob die Person dann jemals in Therapie geht, ist für mich jetzt nicht so relevant.
Ja, ich freue mich auch sehr, bist du da, Stefanie. Finde ich auch schon mega einen interessanten Punkt. Weil Menschen, die ja dann sagen, ja, nein, also Therapie kommt sicher nie ins Haus, oder? Das ist dann schon wieder etwas anderes, oder?
Fühlst mich selbst.
Ja, und überhaupt, alle haben jetzt Diagnosen und es ist ja nur ein Trend und so. Genau, das ist ja dann auch nochmal ein Typ Mensch, wo man, ja, eine gewisse Fragezeichen.
Ja, wo ich jetzt, glaube ich, nicht so einladend fände.
Nein, ich auch nicht.
Zum Daten, weil es sich gerade nach Arbeiten anfühlt. Ich habe dann das Gefühl, ich muss jetzt erklären, warum das nicht so ist. Und es ist auch schön, wenn es Momente gibt, wo man nicht am Arbeiten ist.
Jetzt bist du aber ja nicht da, um über all deine Dating-Erfahrungen zu berichten. Obwohl,
das wäre sehr spannend.
Vielleicht
kommt es auch dazu.
Du hast auch nicht eine Firma, die Dating-Apps macht.
Nein.
Oder bist Dating-Coach, vielleicht manchmal dann im Prozess. Aber wir haben dich eingeladen, weil du Psychologin bist. Und zwar in angewandter Psychologie. Mhm. Du bist auch Jugendpsychotherapeutin. Gell? Meine Vorstellungen sind ja immer so, dass man sagen darf, nein, stimmt nicht.
Genau, also rechtlich muss man noch sagen, in Ausbildung.
In Ausbildung.
Aber nur noch einen Monat. Habe ich es geschafft.
Okay.
Das ist ja wahnsinnig.
Das ist ein mega krass. Ja.
4 Jahre und irgendwie 60'000 Franken. Aber unglaublich toll. Also, was ich in diesen 4 Jahren habe können lernen, fachlich und auch für mich selber, ist mega.
Da werden wir sicher auch noch viel darüber erfahren. Dann hast du auch sexologische Weiterbildung gemacht. Du hast in der Jugendarbeit gearbeitet, psychosoziale Jugendarbeit, psychosoziale Familienbegleitung.
Genau, ja.
Und ursprünglich, und da haben wir eine Gemeinsamkeit, sind wir gelernte Buchhändlerinnen.
Cool, bist
ja,
du das auch?
Ich bin auch, ich habe Sortimentsbuchhändlerin gelernt.
So cool, ich finde, das ist der beste Beruf.
Ich finde auch.
Ja.
Er ist leider nicht sehr lukrativ.
Ja.
Definitiv
ja,
nicht.
Tolle, tolle Brille.
Ja, eben, absolut. Ja, aber auch, du hast auch auf Insta immer noch einen Kanal, wo du auch Büchertipps machst. Und viele von diesen Büchern ich liebe. ich werde dir dann heute am Schluss dann noch einen Büchertipp geben. Du hast auch eine Firma, die heisst Fühlst. Und Lust und Laune Podcast, ein Sex-Positiv-Podcast.
Genau. Ja.
Genau.
All das mache ich.
Also ein Haufen.
Gibt es noch etwas, wo da noch dazugehört?
Also jetzt ist ja das nur beruflich gewesen.
Das ist
nur
beruflich, genau. Dann habe ich privat noch einiges. Aber ich glaube beruflich, wahrscheinlich vergesse ich jetzt ganz viel und denke Leute, hä, wieso hast du das nicht gesagt?
Man hat Stefanie auch viel am Fernsehen gesehen.
Ja,
genau.
Genau. Ja, und sonst ist einfach, also ich glaube, die Biografie steht so ein bisschen für mich und mein Leben. Mich zieht es einfach zu spannenden Sachen und ich werde auch immer wieder für spannende Sachen angefragt und dann gehe ich einfach so ein bisschen am Gewunder nach und dort, wo es mich interessiert, dort lande ich dann. Und ja, das ist eigentlich mega schön, sehr befriedigend, finde ich.
Ja, du bist auch immer wieder Gästin, eben auch in Podcasts, in Talkformaten, auf Podien. Vor allem wirst du auch eingeladen zu eben Beziehungsthemen, zu Beziehungsdynamiken. Genau, also mega schön hast du Zeit gefunden bei uns.
Ja,
und bevor wir Gewunderung weitermachen, muss ich das Fenster aufmachen, weil wir sind jetzt irgendwie in einer Sauna gelandet.
Ja.
Ich weiss nicht, wie es euch geht und ich weiss nicht, ob es besser wird.
Wahrscheinlich nicht, aber ich habe schon mal die Hose aufgeregelt.
Ja, ich habe die Schuhe abgezogen.
Also es kann sein, dass es wieder eine Folge gibt, wo Frau Satir sich wird ausziehen. Wieder werdet ihr nichts davon haben. Das ist halt...
Die Vorstellung ist auch schön.
Das nicht, aber vielleicht ist die Vorstellung auch besser als die Realität.
Das es ist würde ich jetzt nicht sagen.
Unglaublich heiss.
Ja.
Jetzt, ich bin ja in einer Therapeutenfamilie gross geworden.
Mhm.
Und habe, glaube dank dem auch viel schon so an Werkzeug als Kind mit auf den Weg bekommen, die mir bis heute sehr fest hilft. Und gleichzeitig habe ich in der Pubertät wirklich so gefunden, hey, lass mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe mit eurem irgendwie, ja, aber auf was könnte denn das hindeuten, Sarah? Und willst du dort nicht einmal anschauen? Es könnte vielleicht ein Zeichen sein für etwas. Ich habe wirklich mich nicht mehr reflektieren oder sonst irgendetwas eben wissen von Gespürsten. Mhm. Wie bist du darauf gekommen, dass du zuerst Buchhändlerin gelernt hast und nachher richtig den Menschen, also bist du ja auch schon mit Menschen zu tun im Buchhandel. Mhm. Was ist da dahinter, dass du auch jetzt noch richtig Kind gehst?
Also ich bin bei den Büchern gelandet, weil ich einfach immer schon wahnsinnig gerne gelesen habe. Das ist wie so eine von den wenigen Aktivitäten, wo ich stundenlang ruhig sitzen konnte und so hyperfokusmässig in ein Buch hineingehen. Und bin ein bisschen spät dran gewesen, um eine Schnupperlehre zu organisieren und hatte irgendwie einen Gutschein von einer Buchhandlung und dachte, ja, dann rufe ich mal dort an. Und dann haben die mir die Lehre gegeben und dann habe ich gefunden, cool, dann mache ich das. Und nachher war es vor allem eben der Gewunder und die Neugier gewesen, weil ich immer gefunden habe, ja, okay, aber warum machen Menschen das? Oder warum sind Menschen so? Also wenn irgendwie jemand in der Lehre gesagt hat, ja, die Bücher, die auf Augenhöhe ausgestellt sind, die verkaufen sich am besten, dann habe ich das so angenommen, aber gefunden, hey, ich will aber checken, warum dass das so ist. Und das hat sich eigentlich so durch, ja, das ist wie so durch mein Leben. Und irgendwann habe ich das Gefühl, ja, jetzt muss ich, glaube Psychologie studieren, dass mir endlich mal jemand so ein bisschen hilft, auf den Boden zu kommen von diesem Thema. Und als ich angefangen habe, Psychologie studieren, mit 25, habe ich gesagt, nein, also Therapeutin, das werde ich nie. Ich mache Arbeit- und Organisationspsychologie, da muss man nur den Bachelor machen und dann kann man viel Geld verdienen. Ich glaube, das ist nicht so. Aber und im Verlauf habe ich gefunden, ah nein, ich muss noch tiefer runter, ich muss noch tiefer runter. Und nachher, wo es wie klar war, dass ich Therapeutin werde, habe ich gedacht, ja, aber eigentlich müssen wir doch alle Kinder- und Jugendtherapeutinnen sein, weil wir sind ja alle mal Kinder und Jugendliche gewesen. Und habe gefunden, ich fange doch nicht bei den Erwachsenen an und nachher fehlt mir so ein grosser Teil vom Menschsein. Und darum war mir wie klar, gehe ich zu den Kindern und Jugendlichen.
Jetzt sagen manchmal die Leute, ich habe so keine Lust mehr, wieder in die Kindheit zurück. Immer der gleiche, ja. Seich. Und jetzt gehst du dort hin, wo eben der Seich entsteht. Also bei den Kindern, mhm. Arbeiten mit Kindern. Es gibt viel, viel zu wenig.
Mhm.
Es ist ein riesiges Problem, dass Jugendliche Kinder müssen teilweise unglaublich zu lang und gesundheitsschädigend auf einen Therapieplatz warten.
Mhm.
Ich habe vor einem Jahr ganz, ganz verzweifelt sehr akut einen Psychiater gesucht für meinen Sohn. Ich bin fast verzweifelt, weil ich wirklich nicht weitergekommen bin.
Es ist zum Verzweifeln.
Und von Psychotherapie es ist es noch mal viel schwieriger.
Mhm.
Und darum bin ich immer so dankbar, wenn jemand das macht, weil ich auch weiss, es ist ein langer Weg. Und gleichzeitig ist es ja auch eine Arbeit, die sehr komplex ist, weil du hast die Kinder bei dir und die bringen aber ja immer auch deine Familie mit.
Mhm.
Und manchmal kannst du wahrscheinlich auch merkst so, ja, okay, ich muss vielleicht die Eltern noch in der Therapie haben.
Ja.
Wie gehst du mit dem um? Ich stelle mir das sehr anspruchsvoll vor. Also weißt du, so auch das sehen und dann auch merken, wahrscheinlich ist es begrenzt, oder?
Mhm. Also es ist sehr anspruchsvoll. Es ist sicher ein grosses Mindset, wo wir wie lernen, dass wir systemisch arbeiten. Also das heisst, eben nicht das Kind kommt und wir arbeiten jetzt mit dem Kind, sondern das Kind und alle, die da irgendwie wie so in einem Mobile verknüpft sind, die gehören auch alle dazu. Und dann ist es am Anfang häufig so ein bisschen eine Forschungsreise, um herauszufinden, wer wäre jetzt da wichtig, wer brauchen wir als erstes, sind das die Eltern, ist das Kind, sind das vielleicht andere Bezugspersonen, die wichtig sind. Das ist immer auch so ein bisschen eine detektivische Arbeit. Und dann gibt es Menschen, wo das ganze Ring fällt, also wo auch die Leute schon ganz parat kommen und finden, kommen wir bitte auch. Wo man dann manchmal fast fürs Kind ein bisschen Raum muss schaffen und sagen, ja, ihr könnt auch und euer Kind kann auch. Und dann gibt es Systeme, wo vielleicht eher die Haltung haben, hey, schau, dass es unserem Kind gut geht und vielleicht noch nicht in dem Mindset sind, dass sie auch ein wichtiger Teil sind, wo es dann vielleicht eher mal streng ist. Und das ist immer wieder auch so ein bisschen ein sich selber büscheln. Oder es gibt Eltern, die machen es einem einfacher, um mit ihnen in Kontakt zu sein, und andere, die machen es einem schwerer. Und bei denen, wo es nicht so einfach ist, wäre es eben gerade doppelt und dreifach wichtig. Und dort finde ich so den Austausch mit Kolleginnen oder auch Supervisionen, wo man dann manchmal auch so ein bisschen in die Verantwortung genommen wird und findet so, und jetzt läutest du deine Eltern an, machst einen Termin und dann geht man zurück in die Praxis und findet, okay, jetzt läute ich an. Von dem her finde ich es eben auch extrem einen abwechslungsreichen Beruf. Also es ist jede Stunde wieder ganz, ganz anders. Und das ist einerseits sehr streng, also ich bin recht erschöpft nach diesen Tagen und gleichzeitig unglaublich spannend und unglaublich befriedigend. Und ich glaube auch so, dass man es ganz lang kann machen kann, weil es einfach spannend bleibt.
Jetzt kennen wir ja alle so ein bisschen die Medien, also die Schlagzeilen oder so. Immer mehr junge Menschen, immer mehr Jugendliche beziehen den IV-Renten wegen psychischen Erkrankungen. Oder ach, die Jungen, die sind einfach nicht mehr belastbar. Oder die haben ja keine Freude mehr, die gehen nicht mehr in den Ausgang, die lesen alle oder hocken die heim und sind am Gamen. Ja. All die Vorurteile, sage ich jetzt einmal. Und dann gibt's aber ja auch Studien, also wo man sagt, vor allem, also insbesondere, nicht nur, aber insbesondere junge Frauen, jugendliche Frauen, sind sehr belastet psychisch. Etwa 30% haben das Risiko, psychisch zu erkranken. Psychiatrien haben lange Wartelisten. Die sind einfach nicht mehr resilient, oder? Was sind deine Gedanken dazu? Was denkst du zu dem? Also einerseits, oder, du liest ja das dann auch. Also ich kenne das auch aus meiner Arbeit, auch aus ihren, dass man ja dann immer so denkt, ja, okay, da hätte ich jetzt auch noch einiges zu sagen. was würdest du dazu sagen?
Also ich finde in so Diskussionen immer eine wichtige Frage, ja, was machst denn du, dass es den Leuten gut geht, dass sie nicht mühend, in Anführungszeichen, psychisch erkranken. Und ich finde eigentlich, wenn man so ein bisschen schaut, in was für eine Welt die heutigen Jungen gross werden, finde ich, machen sie es beeindruckend gut. Also dann finde ich eher die Zahl krass, wie resilient die sind, dass da nicht noch mehr Belastung gibt. Weil ich finde, also, das ist ein einziger See von Druck, wo die jungen Menschen drin sind und überall noch mehr Druck und noch mehr Druck und noch mehr Druck, wo ich das Gefühl habe, das ist in meiner Kindheit anders gewesen. Und in der Kindheit von denen, die dann häufig so Kommentare machen, die sind ja meistens dann noch ein bisschen älter, auch nochmal ganz anders. Und dort finde ich, das ist einfach keine hilfreiche Diskussion, sondern wir müssen uns überlegen, was in unserem System macht denn die Menschen krank und muss das wirklich so sein? Und wie könnte man es dann gestalten, dass die Leute eben nicht so belastet sind, dass sie psychisch erkranken müssen, sondern dass wir in ein Setting gehen, wo sie gesund und wirksam und irgendwie genährt sein können. Und darum finde ich die Schlagzeilen, also, ja, finde ich eher bemühend.
Hast du da eine Utopie?
Ich habe ganz viel Utopie, ich habe einen Hang zu Utopien.
Mir eben auch.
So schön. Nein, ich wünsche mir eine Gesellschaft, wo Mensch zentriert ist, wo es um den Mensch geht und nicht um irgendwelche Strukturen, wo sich irgendjemand ausgedacht hat oder irgendwie gewachsen sind und dann findet man einfach, ja, das ist jetzt so. Also ich, zum Beispiel im Schulsystem, da stelle ich mir ganz andere, also da habe ich das Gefühl, die Schule müsste doch überlegen, wie schaffen wir es, die Verantwortung übernehmen für ein Kind, dass es ein gesunder Erwachsener werden kann, ein erwachsener Mensch, der teilhaben kann an dieser Gesellschaft. Mit der Voraussetzung, die das Kind halt mitbringt. Und die sind einfach sehr divers, die Voraussetzungen. Und dann geht es meiner Meinung nach viel weniger darum, zu sagen, Lehrplan 21, in der ersten Klasse musst du das können und das. Und dass man wie als Gesellschaft sagt, das sind Sachen, die uns irgendwie gesellschaftsfähig machen. Das ist irgendwie noch gut, wenn Leute lesen können oder schreiben können. Das finde ich mir wichtig. Und dann braucht halt das eine Kind vielleicht 9 Jahre und das andere Kind braucht vielleicht 11 Jahre und das andere Kind braucht nur 7 Jahre und das eine Kind kann das sehr, sehr selbstständig und das andere Kind braucht vielleicht eher eine 1-zu-1-Begleitung. Und ich glaube, wenn wir es so machen können, dann haben wir auch Kinder, die nicht in der ersten Klasse schon fast ein Burnout haben und einfach nicht mehr mögen, weil jeder Tag so erschöpfend ist in dieser Schule. Und ich habe das Gefühl, dann geht es immer, ja, da hast du ja, weiss ich nicht wie viel. Aber wenn ich sehe, wie viel Zusatzzeug das es braucht für die Kinder, die nicht in diesem ganz engen Normkorridor sind, ich glaube, dann gibt es viel Geld, das man könnte brauchen. Oder Klassenlehrpersonen, die dann 7er-Klasse haben oder vielleicht 5er-Klasse anstatt 25, aber können gesund bleiben und nicht auch noch ein Burnout haben und noch eine Klinik müssen und was weiß ich. Mhm. Also das wäre, glaube ich, etwas, das schon ganz viel Druck würde nehmen.
Das hat mich Mara den November wahnsinnig berührt, zu Tränen berührt mit ihrer Vision, mit ihrer Utopie. Von wie würde ihr Alltag aussehen, wenn die Care-Revolution passiert ist. Und jetzt höre ich deine Vision und dann habe ich so gedacht, oh, ihr müsst zusammen können das machen. Und ich teile diese Vision und gleichzeitig, wir haben auch mit Beatrice Frasel, die das Buch geschrieben hat, «Patriarchale Belastungsstörung». Mhm. Ich würde auch sagen, es ist auch eine kapitalistische Belastungsstörung. Es geht Hand in Hand. Und wir leben in diesem System. Mhm. Und was ich ja dann beobachte, ist jetzt bei mir in der Praxis, dass ganz viel, also zum Beispiel eine Mutter, die ja das auch sich würde wünschen für ihr Kind, aber dann das Kind zum Beispiel im System hat, in der Schule, mhm, und dann wahnsinnig unter den Druck geratet und in Angst kommt. Mhm. Also wie gehen wir dann damit um, dass jetzt die Utopie eben von Care ist irgendwie im Mittelpunkt der Gesellschaft, mhm, und der Mensch steht im Mittelpunkt und eben wir dürfen individuell und neue Schulen, neue Wohnformen und. Wenn das noch nicht ist. Also wenn wir alle oder jede von uns leistet vielleicht so einen kleinen Beitrag, mhm, in ihrem Wirkungskreis und so geht es wahrscheinlich ganz vielen Zuhörerinnen, die jetzt zuhören, mhm, wo die zuhören und sagen so, oh ja, so müsste die Schule aussehen. Weißt
du? Ja.
Und was machen wir dann bis dort an, dass wir nicht durchdrehen?
Ich finde, es braucht so ein, ich rede noch so gerne so von Spinnennetz oder wie so Fäden, wo wir verbunden sind. Und auch, also sind ja die Ressourcen unterschiedlich verteilt. Ich mache persönlich habe ich sehr wenig Care-Last, die ich trage oder Care-Arbeit, die ich muss machen. Das heisst, ich sehe es auch als Teil von meiner Verantwortung, in gewissen Sachen vorne anzustehen oder mehr Arbeit zu leisten, wie zum Beispiel meine Schwester, die 2 Kinder großzieht, die einfach anders ausgelastet ist, wie ich. Also einerseits so ein bisschen, dass wir uns alle eben unseren Fleck suchen und dass wir aber auch verbunden sind und dass wir auch einander das zugestehen. Also wenn bei mir Eltern in der Praxis sitzen, dann ist es mir ein grosses Anliegen, um auch benennen, was sie gerade durchmachen und wie streng das ist und wie frustrierend und eben wie beängstigend vielleicht auch. Und um dann mit ihnen zu schauen, schauen Sie, das ist jetzt das System und wir brauchen zum Beispiel für alles eine Diagnose, oder? Du kämpfst um jede Minute Zusatzaufmerksamkeit in der Schule und damit überhaupt ein bisschen mehr gegeben werden kann, braucht es immer eine Diagnose und das dann eben aber auch wieder einzuordnen und zu sagen, eigentlich bräuchten wir keine Diagnose für unser therapeutisches Arbeiten. Ist das nicht relevant? Aber jetzt haben wir das System und jetzt geben wir dem Kind die Diagnose und die steht auf dem Zettel und die ist für all die Ämter und all die Struktur und wir für unser Zusammensein, für unser Arbeiten, sie mit ihrem Kind, sie brauchen diesen Zettel nicht. Und für die tun wir auf die Seite. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man dann nicht in diesen Settings auch noch verstärkt, oder? Und dann den Eltern noch sagen, ja, also wahrscheinlich haben sie etwas falsch gemacht. Sondern auch die Haltung haben, es machen es alle so gut, wie sie können. Und es ist unsere Aufgabe, zum zu schauen, dass vielleicht ein bisschen mehr Luft da ist oder ein bisschen mehr Ressourcen. Ja, ich glaube, so kann man das machen. Und eben auch in dem, dass man einfach gute Leute um sich hat. So das Bandenbilden, das tönt immer so plakativ. Aber es ist einfach hilfreich, wenn man Leute hat, die sagen, ja, ich finde es auch. Manchmal ist es unglaublich anstrengend. Und manchmal würde ich am liebsten aufs Velo hocken und einfach davon fahren und dann zu hören, dass andere sagen, oh ja, ich auch, und nicht zu hören, dass andere sagen, was? Ich bin ja nie gestresst. Das ist einfach, ja, ich glaube, das hilft.
Es ist mega spannend, was du sagst und ich werde auch noch oft gefragt, so was, oder wie wichtig ist Diagnose von jetzt meiner Tochter mit Behinderungen oder meinem Sohn mit Neurodivergenzen. Mhm. Oder was hat die Diagnose mit dem Kind gemacht und was mit dem Familiensystem. Mhm. Und es ist ja schon eine Entwicklung auch von den letzten Jahren. Also bei meinem Sohn, der jetzt 21 ist, bin ich noch viel kritischer gewesen mit Abklärungen. Es sind noch viel eben so Vorurteile gewesen, versorgt in dieser Schublade, ADHS, Sonderschule, so.
Und dann gibt es Medis.
Genau. Ja. Und jetzt finde ich eben das, was du sagst, oder, ist schon, also ich würde jetzt auch den Eltern eher dazu raten, hey, macht doch die Abklärungen, dann kommen wir nachher über, was euch zusteht, beziehungsweise das Kind bekommt unter Umständen oder im Idealfall nachher ein Setting, wo es besser drin sich kann entwickeln kann. Mhm. Und eben aber gleichzeitig auch das von, ja, eigentlich bräuchte es die Diagnose ja nicht. Und was ich mich noch ein bisschen frage, so auch aktuell, auch so mit Insta, also es hat ja vielleicht können wir dort noch kurz ein bisschen reden, oder? Du hast ja auch sehr eine Insta-Präsenz. Jetzt sehr viele Therapeutinnen sind auf Insta, aber es gibt auch sehr eine Bewegung von Selbstvertreterinnen. Das, also, oder Selbstdiagnose. Dann gibt's auch so einen Trend von, also, oder auch der Algorithmus, oder? Also, dass dann zum Beispiel mal etwas googelst über Narzissmus und nachher wird da die ganze Zeit jenste Reels von narzisstischen Menschen, wo man sich dann fragt, ist jetzt mein Partner, meine Partnerin narzisstisch? Ist jetzt das Gaslighting? Oder so mega viel, so populär, wird irgendwie. Und so, was findest du, wie können wir mit dem umgehen, oder? Also so auch, es ist ja wirklich ein Schwall von psychologischen, therapeutischen Aussagen von Seiten, manchmal guten Fachpersonen, vermeintlichen Fachpersonen, Selbstvertreterinnen mit Diagnose, mit Selbstdiagnose und so weiter. Wie schätzt du das so ein?
Also grundsätzlich finde ich es eigentlich eine gute Entwicklung, oder? Dass das Psychothema so aus diesen geheimen Räumen, wo man nicht weiss, was da genau läuft in diesen Praxen und müssen da alle auf irgendein Sofa liegen oder was macht man halt da, das finde ich grundsätzlich gut. Ich glaube, wir müssen uns als Fachpersonen auch mehr trauen, stattfinden. Also ich habe lange Zeit das Gefühl gehabt, Fachpersonen haben einfach so tun, als gäbe es Insta nicht oder all die sozialen Medien und haben wie gefunden, das geht uns nicht an. Und ich glaube, es macht Sinn, dass Menschen, wo selber Diagnosen haben oder vielleicht auch Verdachtsdiagnosen, dass die das mitteilen, dass andere merken, ah, das bin ja nicht nur ich, das ist in dem Fall etwas, was andere Menschen auch haben. Ob das dann am Schluss eine Diagnose ist oder nicht, finde ich gar nicht so relevant. Nur schon das nicht allein sein. Man hat ja immer das Gefühl, man ist die Einzige oder der Einzige, der so ist. Und dann zu hören, ah nein, es gibt sogar einen Namen für das oder einen Begriff. Das finde ich sehr hilfreich. Und nachher braucht es eben schnelle Zugänge. Oder wenn jemand ein Video schaut und dann sagt jemand, ja, wenn man die Hände so hebt, dann hat man ein ADHS oder was weiß ich. Und dann denkt man, oh, ich hebe die Hände irgendwie manchmal auch so wie ein T-Rex. Dass man dann eben schnell könnte eine Abklärung machen. Jetzt nicht nur wegen diesen Händen, aber wenn man so einen Verdacht hat, vielleicht trifft das auf mich zu. Und jetzt müssen die Leute einfach ein Jahr, manchmal anderthalb Jahre warten für eine Abklärung. Und dann verstehe ich alle, die sich die Infos halt irgendwo anders suchen. Und ich finde, dort nehme ich uns schon als Fachgruppe in die Verantwortung, um zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass wir dort stattfinden, wo die Menschen sind und dass wir in einer Sprache stattfinden, wo man uns versteht, wo man uns vertraut und wo man dann eben auch sagt, weißt du was, die wirkt eigentlich noch nicht, das kann nicht ganz so schlimm sein, zu dieser Therapie zu gehen oder eine Abklärung zu machen, jetzt mache ich das. Und dann eben nicht die niederschmetternde Antwort, ja, wir haben nicht einmal eine Warteliste oder sie können sich schon draufschreiben lassen, wir melden uns dann im 2028. Dort braucht es vom System einfach mehr.
Wenn man dort so in einer Utopie ist oder Vision, also für mich ist das etwas, was mich jetzt in meiner Arbeit sehr beschäftigt. Ich bin darauf angewiesen, dass ich weiterverweisen kann. Mhm. Und ich habe vor 14 Jahren meine Praxis eröffnet und ich hatte dort meinen Psychiater nebendran, ich hatte Psychotherapeuten, wo ich gewusst habe, oder sobald ich jetzt im Coaching merke, es ist wichtig, oder? Psychotherapeutisch, ich konnte Adressen, sogar mehrere geben. Und es hat einen Platz gegeben. Und jetzt bin ich wie in einer anderen Situation. Also ich bin wirklich in der Situation, dass ich spreche es oft sehr schnell an, manchmal auch in der ersten Sitzung schon, dass es ein Thema ist, eben, wo ich würde noch begleiten lassen, psychotherapeutisch. Und dann kann ich erstens mal nicht mehr die Namen angeben, weil die nehmen alle niemand mehr, die sind voll. Und dann kann ich so die Anlaufstellen angeben, die es gibt. Und dort berichten mir dann auch mit den Leuten, ja, eben, nehmen gar nicht mehr auf die Warteliste, das ist auch schwierig. Und das ist ja für Menschen in Krise.
Horror.
Und ja. Ich habe sehr viel mit Erschöpfung oder also Verdacht auf Erschöpfungsdepressionen zu tun. Und das ist so, so schlimm. Mhm. Oder? Weil das, also,
du hast ja eh schon Energie für nichts.
Und dann solltest du noch, oder? Und dann sagen die Hausärzte, ja, da können sie da einen Link und dann musst du selber abtelefonieren. Und hast zwar die Überweisung bekommen, aber. Und das ist so unglaublich schwierig. Mhm. Hast du da so ein bisschen Licht am Horizont oder hast du das Gefühl, das ist noch ein langer Weg?
Also im Moment muss ich ehrlich sagen, also die Politik geht eher in die andere Richtung. Also die läuft nicht richtig leicht, sondern im Moment wird darüber diskutiert, dass man den Stundensatz wieder kürzt. Dass man wieder
das ist ja so, gell? Da hast du dich auch engagiert.
Genau. Es wird darüber geredet, dass man nach 10 Sitzungen schon wieder eine Überweisung braucht. Also es geht im Moment sehr in Richtung von, man beschneidet ganz viele Kompetenzen von Leuten, die unglaublich gut ausgebildet sind. Und gehen die an Ärzte rein, zum Beispiel, die ja selber auch komplett überlastet sind. Also, wo ich auch von Hausärztinnen höre, die finden, wann soll ich denn da noch machen? Oder ich kann doch nicht von dieser Person auch noch den psychotherapeutischen Prozess begleiten. Das sprengt komplett den Rahmen. Und ich glaube, dort, wo ich Hoffnung sehe, ist bei sehr vielen Kolleginnen in der Psychotherapie, Kollegen, wo sich langsam Widerstand regt. Also, ich habe das Gefühl, so, die alte Garde, das klingt irgendwie ein bisschen abschätzig, aber lang war Psychotherapie. Wir sind im 1:1, wir finden im Geheimen statt, wir schützen das, wir reden ja nicht über, was in der Therapie passiert. Und das ist im 1:1 auch wichtig, aber ich finde, wir müssen auch herstehen und sagen, hey, das ist unsere Arbeit, das machen wir alles gratis, das sind Gründe, warum Menschen sich zwar ausbilden lassen und dann den Beruf nicht machen, das sind Gründe, warum der Großteil der Psychotherapeutinnen weiblich und weiss und privilegiert sind, weil sich einfach die meisten Leute die Ausbildung nicht leisten können. Und zum Herstehen und sagen, hey, wir verlangen, es braucht mehr Geld. Und wir hocken nicht mehr einfach in unserer Praxis und finden, oh, das ist aber nicht richtig, sondern wir gehen auf die Straße, wir blockieren das System, bis die Politik checkt, hoffentlich, hey, da hat es Leute, die sich engagieren und zum Glück auch ganz viel Rückhalt aus der Bevölkerung. Weil wir können alle psychisch erkranken. Das ist nicht so, dass man einfach sagen, ja, das geht mich nicht an, sondern das kann uns passieren. Das Leben ist einfach unvorhersehbar und dann wünschen wir ja allen, dass sie schnell eine Lösung bekommen.
Es hat ja auch Demos gegeben zur Versorgung in Bezug auf Psychotherapie und Psychiatrie, wo ja viele Fachpersonen auch auf der Straße sind. Das hat ja auch erinnert an einen feministischen Streik. Mhm. Es sind auch vor allem weiblich gelesene Personen, die sich engagieren, die dann auf die Straße gehen.
Das hat auch noch deutlich interessant. Mehr. Es hat auch deutlich mehr in diesem Feld, muss
ja,
man schon
das
auch sagen.
Aber ja. Dennoch kann man sich auch fragen, warum. Und was ich aber auch sehr fest höre, eben, es ist auch politisch. Also ich meine, wir kennen die Bücher, warum Liebe politisch ist, wir kennen also, warum Erschöpfung von Frauen politisch ist und so weiter. Aber warum die Versorgung von Psychotherapie zum Beispiel politisch ist, ist vielleicht, man weiß ja schon, es hängt mit dem Gesundheitssystem zusammen. Aber inwiefern ist es, also geht es wirklich einfach nur ums Geld, das gesprochen wird? Oder inwiefern ist Psychotherapie auch ein politisches Thema? Also geht es auch darum, dass man es ernst nimmt? Mhm. Oder ist die Frage da dahinter auch, was heisst eigentlich Gesundheit? Was heisst eigentlich psychische Gesundheit? Und so weiter.
Ich glaube, es ist ein Riesenfeld, oder? Also das Geld ist, glaube ich, das kleinste Thema. Sondern es geht wirklich darum, nehmen wir das ernst, möchten wir eine Gesellschaft gestalten, wo Menschen können psychisch gesund sein drin. Ich finde es zum Beispiel auch eine Art, dass man alles dafür macht, dass es Menschen nicht gut geht und dann findet man, ja, also für das haben wir ja Psychotherapeutinnen. Oder wir können ja die Leute kaputt machen. Irgendjemand ist ja dann da, der die wieder aufpäppelt. Und ich finde, es fängt eben schon viel früher an, oder zum Schauen, was braucht es vorbeugend für Massnahmen? Was müssen Menschen zum Beispiel lernen? Ich würde mir wünschen, dass Psychologie oder psychische Gesundheit, es ist immer die Schule und die Lehrer verwerfen immer die Hände, die Lehrpersonen, aber ich finde das vieles wichtiger als Schulfach, wie manche anderes Thema, das in der Schule, also das ist jetzt natürlich meine Meinung, aber zu
wissen. Meine auch.
Yes, schon zwei. wo man sagt, hey, was braucht denn ein Mensch, um psychisch gesund zu sein? Und nachher eben, also eben das System sorgt dafür, dass Menschen krank werden. Und nachher sind sie krank und dann schaut man ihnen nicht, dass sie wieder gesund werden können. Also das ist einfach ja, Ironie.
Jetzt ist mir da noch etwas wichtig, vielleicht so aus persönlicher Sicht, aber noch über den Begriff psychische Gesundheit. Weil ich stolpere immer ein bisschen darüber, auch in meiner Arbeit oder auch im Schreiben, im Gespräch. Weil es gibt ja eben, wo man Prävention kann machen, also damit wir quasi psychisch stabil bleiben, damit wir Resilienz haben in psychischen Krisen, Widerstandskraft haben. Und dann gibt es ja aber auch psychische Erkrankungen, die genetisch sind, wo eben das, was du auch sagst, oder? Wo können kommen und in dem Sinn, wo man aber auch nicht so viel Prävention kann machen, aber wo ja nachher die Versorgung auch mega wichtig ist, oder? Also gibt, wie findest du das? Also, weißt du, wie ich meine? Ja, oder auch so der kapitalistische Gedanken dahinter, von wir müssen alle mega viel machen, damit wir psychisch gesund bleiben, damit wir funktionsfähig sind. Das spielt dort auch so ein bisschen rein, oder?
Das ist ja ein Faktor, den wir ja auch bei den Füßen haben. Ich finde es mega wichtig, was du ansprichst, Mara. Wir haben ja eine Tendenz mit dem ganzen Optimierungswahn, dass man psychisch, aber auch physisch, oder eigentlich den Leuten sagt, ihr müsst genug Prävention machen. Dann
werden noch nicht krank.
Ja.
Und dann wenn krank sind, sind das selber
geschuld. Also das heisst, dann bist du plötzlich geschuld eigentlich für alles und selbstverantwortlich. Und dort finde ich, das finde ich mega spannend, weil die beiden Faktoren, also eigentlich glaub, Prävention machen, wie die Anbutsfrau ja auch kommt, aber dann gleich nicht geschuld sein, wie auch nicht geschuld bist, wenn du Karies hast, oder?
Nein, ich glaube, ich würde auch wie sagen, oder? Ich stimme dem allem mega zu. Und ich unterstütze das mega fest. Es sind ja auch Bereiche, wo ich mich mega stark dafür einsetze, dass die Versorgung da ist, dass die Prävention ist, dass es ein Schulfach ist, unbedingt, bitte. Und gleichzeitig aber immer ein bisschen über den Begriff eben auch stolpern, weil so viel in dem Begriff psychische Gesundheit kann sein, auch, oder? Auch das, was du jetzt auch gesagt hast, Sarah, oder? Wo so einerseits ein Druck kann drin sein. Ich muss schauen, dass es mir psychisch gut geht, eben damit ich ja meine Erwerbsarbeit kann machen und die Familie stemmen. Und einerseits auch ganz viel eben, oder sehr viel Unwissen über psychische Erkrankungen ist, wo man eben gar nicht kann präventiv etwas machen. Also beispielsweise natürlich eine Schizophrenie kann auch durch sehr hohen Stress und Traumata ausgelöst werden, das weißt du besser wie ich, aber es ist auch ein genetischer Faktor zum Beispiel. Und wo die Menschen ja dann mega fest auch mit Vorurteilen kämpfen. So ein bisschen die Unterscheidung würde ich noch gerne einfach ein bisschen so, oder wie gehst du mit dem um? Oder wie können wir dort rein einerseits sagen, hey, wir wollen uns mega gut schauen untereinander und unbedingt braucht es ein System, wo da viel Ressourcen drin gibt. Aber wie können wir auch schauen, dass es nicht einen grossen Druck auslöst? Oder eben, dass es auch, dass der Begriff irgendwie auch verstanden wird? So.
Vielleicht, ich habe es gerade überlegt, wo du das gesagt hast, vielleicht, also ich bin jetzt gerade nicht sicher, aber vielleicht wäre auch der Begriff irgendwie psychisches Wohlsein mit den Voraussetzungen, die man hat. Oder dass man wie sagt, okay, jetzt hast du eben eine Schizophrenie in diesem Spektrum eine Erkrankung und wir schauen aber, was können wir dir bieten, dass es dir möglichst wohl ist in dem Setting. Oder also ich denke, das ist auch bei körperlichen Erkrankungen oder körperlichen Behinderungen. Oder da geht es ja auch darum, zu sagen, wie müssen wir die Welt gestalten, dass du dich möglichst selbstständig kannst bewegen, dass du die Unterstützung bekommst, die du brauchst. Aber wegen dem diskutiert niemand den Rollstuhl weg, wo man nutzt. Oder? Also ich glaube, vielleicht ist es eher das. Und ich finde, es müsste eigentlich ein System sein, das eben auf mehreren Ebenen schafft, oder? Dass man so auf der individuellen Ebene versteht, was kann ich mir gut tun, auf einer Ebene, was brauchen zum Beispiel Kinder, um gesund aufwachsen, was brauchen Eltern, damit sie das Kind ermöglichen können, gesund aufzuwachsen, was braucht eine Gesellschaft, also dass man es eben so über all diese Dimensionen denkt und alle haben ein bisschen eine andere Aufgabe, um zu schauen, dass es allen möglichst wohl ist.
Und wenn wir jetzt gleich noch so ins Individuelle gehen, so, was findest du, wie, also vielleicht auch viele, die zuhören, kennen die Sorgen um ihre Kinder oder sich selber. Und wir, die da sitzen, sicher auch. Und also ich sage manchmal das so, auch wenn ich mega gestresst bin, gell, sagst du mir dann, wenn ich einfach irgendwie langsam ein bisschen komisch will. Also, oder? Und so, wie, was würdest du sagen, wie merke ich dann, dass es dass es nicht mehr so ein psychisches Wohlbefinden ist, dass ich Hilfe brauche oder dass ich jetzt sollte wirklich präventiv etwas machen oder dass es auch schon zu spät ist?
Also ich glaube, präventiv kann man immer, auch wenn es noch ganz, ganz super ist, so, sich ganz, ganz toll anfühlt. Ich glaube, ein wichtiger Hinweis finde ich immer der Schlaf. Also wenn man das Pech hat, dass man einfach per se schlecht schläft, dann hilft es nicht so viel. Aber ich finde, der Schlaf verändert sich sehr schnell bei Anspannung. Also das heisst nicht einmal, dass der schlechter wird oder vielleicht wird er sogar besser, aber er verändert sich. Ich finde das ein hilfreicher Hinweis. Und auch wenn man wie merkt, dass so die bewussten Momente weniger werden. Also wenn man wie so denkt, es ist schon wieder ein Monat, wo ist jetzt der Monat hin? So, ich habe das Gefühl, es war erst gerade noch April gewesen. Das passiert mir auch häufig. Und dann wie zu merken, hey, vielleicht hat es gerade ein bisschen viel Tempo in deinem Leben. Weil ein Monat geht nicht einfach so vorbei. Du hast jeden Tag von dem Monat hast du gelebt und bist du da gewesen. Und dann zu schauen, was kann ich vielleicht rausnehmen. Und in gewissen Lebensrealitäten kann man nichts rausnehmen. Oder? Das ist einfach auch wahr, oder? Wenn wir immer über sich abgrenzen und Self-Care. Mhm. Das ist immer für Leute, die einfach schon sehr viele Privilegien haben. Die können sich super abgrenzen. Und dann vielleicht schauen, hey, da läuft irgendwie das Leben zu fest an mir vorbei. Oder wenn ich merke, ich bin sehr erschöpft, wenn ich ins Bett gehe oder ich kann nicht mehr gut aufstehen. Oder was auch hilft, ist, wenn sich in den Gefühlen etwas verändert. Also wenn ich sonst jemand bin, der vielleicht nicht so viel brüllt und auf einmal merke, hey, ständig muss ich brüllen. Oder wenn ich jemand bin, ich bin zu jemand, ich bin eine recht ringe Brüllerin, sage ich. Und wenn ich gestresst bin, dann brülle ich nicht mehr. Und dann wie zu merken, wann hast du eigentlich das letzte Mal Zeit gehabt, um irgendwie so ein bisschen durchlässig zu sein und zu brüllen. Das wäre dann zum Beispiel auch ein Hinweis. Und manchmal reicht es, sich einen Stopp einzubauen und manchmal gibt das Leben nicht her oder eben man ist schon zu weit über etwas über und dann ist es eben mega wichtig, dass man sich Hilfe sucht und dann wäre es eben wichtig, dass man das Telefon machen kann und irgendwie innerhalb von 2 Wochen einen Platz bekommt und das ist leider nicht. Und gleich muss man es dann machen, weil wenn man es erst in einem halben Jahr macht, geht es ja nochmal ein halbes Jahr länger.
Jetzt, wenn ich dir zuhöre, es holt mich sehr ab, wie du etwas inkludierst, wo eben eine Realität ist, die Mara und ich gut kennen, nämlich, dass wir keine Zeit haben für die Pause oder keine Zeit haben. Also wenn du zum Beispiel jetzt wie ich ein Kind mit einer Behinderung grossziehst, dann habe ich ganz viel mal erlebt, ich habe mir von Anfang an eben auch wegen familiären Hintergrund und wegen meinem Beruf psychotherapeutische Unterstützung geholt bis heute, wo mir sehr fest hilft und gleichzeitig ist dann das auch so ein Weg gewesen, dass ich am Anfang gemerkt habe, das hilft mir jetzt nichts, wenn mir jemand sagt, ja, Frau Sattir, das ist einfach zu viel. Da müssen Sie jetzt sich eine Pause nehmen also, und rausnehmen, weil meine Lebenssituation hat das nicht hergegeben. Ja. Es war gar nicht möglich. Oder es hat sich für mich unmöglich angefühlt und es ist ja dann auch eine Realität.
Ja.
Und was mir dann geholfen hat, auch im therapeutischen Setting, ist, dass ich das Glück hatte, dass ich auch Psychotherapeuten hatte mit einem guten Pragmatismus. Also ich erinnere mich zum Beispiel also an einen, wo ich wahnsinnig gerne gegangen bin, weil der hat mir dann, ich habe 15 Jahre lang viel zu wenig geschlafen. Also mein Sohn, seine seltene Stoffwechselerkrankung, führt unter anderem dazu, dass er in der Nacht nicht schläft. Und das hat bei mir ganz viel Stress ausgelöst. Ich habe natürlich gewusst, auch von Haus auf Schlaf wäre wichtig. Oder?
Und was dann hat man auch das Wissen, man ist zusätzlich gestresst. Oder?
Weil genau. Und das haben ja noch viele. Oder? Und das kennt jeder, wenn er nicht schläft. Dann schaust du um 2 irgendwie so auf die Uhr und denkst so, oh nein, jetzt kann ich nur noch 5 Stunden schlafen. Ui, und das ist doch nicht gut. Und eben dann kommt so die ganze Spirale und dann hast du irgendwie noch... Also ich sage auch mal, oder? Mein Ziel ist auch in meiner Arbeit, dass ich nicht noch Stress auslöse mit der Entstressung.
Ja.
Weil das kann echt nicht die Idee sein. Ja. Und auch nicht mit der Selbstfürsorge. Oder wie, sonst haben wir ein Problem.
Ja.
Und dann hat es mir zum Beispiel so geholfen, dass er mir wirklich gesagt hat, ja, das verstehe ich, dass es ganz schwierig ist, dass Sie nicht schlafen können. Aber schauen Sie, Menschen, also es gibt wirklich, dass es gibt manchmal Menschen, die ganz lange Phasen einfach nicht schlafen können. Und es ist nicht so schlimm, Frau Sattir. Es hat mir so geholfen.
Ja. Ja, das kann ich
mir. Oder so ganz pragmatisch gesprochen. Und dort drin ist ja etwas von Das ist doch auch so, wie so immer wieder so ein schmaler Grat zwischen einerseits achtsam sein, es ist ja auch Achtsamkeit, die du beschreibst, eben anzuspüren, hey, eben geht's gerade alles ein bisschen schnell, eben bin ich gestresst, ist der Schlaf. Und gleichzeitig kannst du ja dann auch so achtsam sein, dass du einen Stress hast wegen dem, weil du ja jetzt gerade nicht kannst etwas daran ändern. Mhm.
Und ich finde eben, ein Teil von Achtsamkeit ist das Feststellen. Und dann sagen, ja, ja, das ist scheiße, dass ich so wenig schlafe.
Ist jetzt so.
Und das ist mega gäh und ich würde mir wünschen, es wäre anders. Aber es schlägt jetzt einfach keinen Geist weg, ich muss jetzt da durch. Mhm. Oder also ich finde, das ist auch so, denke ich, auch so ein Phänomen von unserer Zeit oder in dieser Selbstverbesserung und immer besser werden. Ich finde manchmal auch, dass ich sage, so, und jetzt hörst du auf, Therapie machen und jetzt lebst du. Und dann sehen wir uns in anderthalb Jahren wieder. Oder wie, also, man findet ja immer etwas, wo man nachher büscheln kann. Oder gerade wenn es sehr gut läuft, wenn man sehr bei sich ist. Und dann manchmal auch Leute sagen, jetzt lesest du kein Buch mehr, kein psychologisches, und jetzt gehst du mal nicht in die Therapie und jetzt machst du mal. Oder eben auch in einer Therapie sagen, ja, das ist beschissen. Finden wir da irgendwie einen Weg vorbei? Okay, es gibt keinen, dann hocken wir da und in der Verbundenheit, dass das beschissen ist. Und ich kann vielleicht dann ein bisschen mitheben in der Stunde, wo die Person bei mir ist. Und ich finde schon auch, also dort würde ich mir schon, das habe ich vielleicht von der Familienbegleitung oder wo man sehr als Problemlöserin reingeht und ich würde mir das manchmal auch von Therapeutinnen wünschen, dass sie da ein bisschen involvierter sind. Oder dass sie dann nicht sagen, ja, sie müssen mehr schlafen, sondern sagen,
sie müssen die Ferien
da braucht es eine Pause. Und meine Aufgabe ist jetzt, mit ihnen zu schauen, schaffen wir es, ihnen die Pause zu geben. Und zwar nicht in dem, dass sie sich ein bisschen mehr Mühe geben, sondern was gibt es für Hilfsangebote, was muss man für Berichte schreiben, was gibt es für Stiftungen, dass man, also dass man das auch mitdenkt. Und natürlich kann man dann sagen, ja, vielleicht muss man noch einen Glaubenssatz schaffen und was weiß ich. Aber ich finde, also wenn man einfach jahrelang nicht schläft und das Kind nur auf einen bezogen ist, also ja, super, hast du deinen Glaubenssatz geschafft, aber das hilft dir jetzt gar nicht, oder? Wenn das Kind wieder nicht
schläft. Und das ist ja auch eben dann so eigentlich pragmatische Achtsamkeit, ja. Oder? Kann man dem so sagen?
Ja, ja.
Oder weil, also ich kenne das auch. Ich kenne das auch bei mir, dass ich, wenn jetzt jemand wegen einem Thema ins Coaching kommt und dann irgendwie sitzt die Person bei mir und dann frage ich, wie geht's? Und, hey, eigentlich mega gut, mhm. Aber ich habe da noch etwas anderes. Dann mache ich auch oft, dass ich wie sage, Moment, jetzt kurz mal zurückschauen, was du gerade für dich erarbeitet hast, bewältigt hast. Und weißt du was? Ich habe auch schon Leute wirklich nach 5 Minuten gesagt, ist gut, ich tue dir die Stunde auch nicht verrechnen. Ja. Ich freue mich mega mit dir, dass es dir so gut geht. Mhm. Und du darfst mega gerne mal wieder kommen mit einem anderen Thema. Aber jetzt ist mal eine Pause.
Ja, jetzt hockst du in einen Brunnen, ja, und genießt die Stunde.
Kaffee, ja, Kaffee trinken, feier dich. Ja. Oder irgendwas.
Ja. Ja.
Oder auch so mehr, auch so die Sichtbarkeit. Also ich bin immer wieder, es berührt mich auch so in meiner Arbeit, weißt du, wie die Menschen das Leben bewältigt.
Mhm.
Mich berührt das bei Kindern so fest und mich berührt es bei erwachsenen Menschen so, wie sie unter widrigsten Umständen Strategien entwickeln, mhm, und irgendwie bewältigen und, ja, durch so viel durchgehen und tragen und irgendwie Weg finden.
Mhm.
Und das ist ja auch etwas, was so nicht sichtbar ist als Leistung. Also ich habe zum Beispiel bei mir, das könnt ihr übrigens gratis downloaden auf der Website, ein gratis Care-Zertifikat für geleistete,
so cool,
Care-Arbeit. Mhm. Wo ich habe mir gesagt, oder Care-Arbeit unsichtbar, ja, wenn das jetzt ein Doktortitel wäre, es gäbe irgendwie mega viel
und
du bist ein Rahmen, oder? Das ist die Idee, ja, dahinter. Und bei Arbeit von Bewältigung, eben Glaubenssätze, vielleicht irgendwie irgendeinen anderen, mhm, wo vielleicht bestärkender ist, oder,
ja,
anfangen. Das ist ja auch Arbeit.
Mega.
Und das hat ja null Sichtbarkeit.
Mhm. Ja, ja, absolut. Und das, also das ist das, wo mich, glaube ich, auch so ein bisschen antreibt, oder, wo ich wie denke, das ist auch unfair und da müssen wir gesellschaftlich etwas verändern. Also ich beschäftige mich ja viel mit Bindung, oder, und ich finde, wie wenn du das Glück hast, und es hat einfach mit Glück oder Pech zu tun, weil es wählt sich ja keine aus. Und du kommst wie so ein stabiles Fundament mit über. Dann hast du dein Leben lang so viel weniger Arbeit, ja, wie jemand, der ein Haus baut auf irgendeinem Sumpf.
Das ist wo man so ein Privileg.
So ein Privileg. Und das auch zu anerkennen und zu sagen, hey, du hast dein Haus auf einem Sumpfgebiet gebaut, mhm, und es hat gleich, es hat 2 Stöcke, es hat das Dach, es ist manchmal schräg und im Keller noch ein bisschen feucht, aber hey, das ist dann eine andere Leistung, in diesem Baugebiet etwas zu bauen, wie jemand, der den besten Baugrund bekommen hat. Und das auch anzukennen und zu sagen, es ist auch ein lebenswertes und bewohnenswertes Haus, wenn es ein bisschen schräg ist. Also ich glaube, das ist auch wichtig, oder? Um das immer wieder auch zu sehen und anerkennen. Oder auch bei Eltern, wo dann älter werden und dann müssen sie alles neu erfinden, weil sie sagen, oh, ich will es ja nicht so machen, wie ich es erlebt habe. Und die, die es kopieren können, die haben einen Rucksack voll Zeug und können dort ein wühlen und sagen, ah, ich mache es so. Und die anderen hocken irgendwo und müssen sich es neu ausdenken. Oder auch, wenn man ein Kind hat, das vielleicht nicht so funktioniert, wie man sagt, wie ein Kind funktioniert, dann muss man auch ganz viel Zusatzarbeit leisten und sagen, okay, sagen mir alle, ich muss es so machen, das funktioniert offensichtlich nicht bei uns, wie könnte man es denn noch machen, dann muss man Weiterbildung und Bücher lesen und ausprobieren. Das ist alles Arbeit, die jemand mit einem Kind, das genau auf Spur läuft, einfach nicht hat. Und das muss man einfach anerkennen, das sind andere Realitäten. Mir sagen die Leute viel, ja, wie machst du das alles? Oder wenn, und dann sage ich erstmal, also erstmal mache ich es sehr oft mittelmäßig oder schlecht, weil man sieht ja nicht alles. Und ich habe viel weniger keine Arbeit, oder? Das ist einfach, also eben, wenn ich meine Freundinnen mit Kind schaue, denke ich mir, ja, logisch kann ich jeden Tag 20 Minuten lesen. Weißt, also, oder? Ich kann mir das gut so einrichten und ich check auch mega, dass andere sagen, weißt du was, wenn ich mal meine Ruhe habe, dann schlafe ich oder kein Handy oder weiß ich nicht was. Und also das ist genauso legitim. Und ich glaube, indem wir einander das erzählen und so ein bisschen hineinschauen lassen, machen wir eben nicht mehr Druck, sondern wir finden, du hast auch schon seit einem Jahr kein Buch mehr gelesen. Okay, gut.
Ja, ich finde es so schön, dir zuzuhören. Also weißt du, so, es ist so entlastend. Ich finde, es ist so viel, weißt du, man merkt so das tiefe Fachwissen und gleichzeitig so die Leichtigkeit drin und auch eine gewisse Lockerheit und eine gewisse Versöhnlichkeit mit sich selber und mit den anderen, weil ich, das ist das, was ich mir auch immer so ein bisschen wünsche oder auch in meinen Utopien, ist, dass man mehr so miteinander umgehen kann, wie du jetzt eigentlich schilderst. Oder einerseits geht man ja dann auch mehr, wenn man mehr mit sich selber so umgeht, so, okay, ich mache jetzt das, was ich kann. Oder? Also vielleicht kann ich einmal ins Coaching im Monat oder vielleicht kann ich mal mir eine Zeit rausnehmen, wo ich eine Therapie machen kann. Und vielleicht kann ich ab und zu schwimmen oder joggen oder lesen. Etwas, was mich nährt und mir Kraft gibt. Und vielleicht gibt es dann auch Phasen, wo es einfach nicht geht. Oder? Und die inneren Dialoge, die kennen wir ja alle so, nein, jetzt bist du wieder da.
Hast wieder nicht,
bist du auf Insta verhängt und hast all die Psychologie-Videos geschaut, statt irgendwie, das ist ganz schlecht. Oder? Ja. Und ich finde, es braucht es mehr, weißt du, so, dass Zara sagt das ja auch viel und so mit dieser Gleichzeitigkeit, oder? Ja. Ich kann doch gleichzeitig manchmal einfach. Und das fände ich dann auch mal noch spannend, eine Folge über Faulheit und Rasten. Was das ja auch. Also, gleichzeitig darf ich doch manchmal einfach rasten und einfach mal nicht an mir arbeiten. Und mich auseinandersetzen mit mir. Also, natürlich. Es geht ja wie beides. Es gibt ja nicht immer nur entweder, oder? Und das finde ich, also, ja. Danke vielmals, dass du das so da in diesen Raum raussendest. Und eben, ich denke auch, das sind auch so Ambivalenzen, die ich fest auch spüre, so, oder auch wenn wir ja jetzt so auftreten als zwei Care-arbeitende Mütter und gleichzeitig bist du dann auf einer Kaufleutenbühne und eben dann Frauen sagen, ja, wie machen die denn das und so und eben darum, ich finde auch, oder? Man sieht ja eben das, immer nur den Balkon, wie
genau,
du sagst. Genau,
ich habe das Bild,
aber,
dass man nur immer den Balkon sieht,
das wenn der Mensch von der
Wohnung wäre. Mega fest. Und ich finde, das kann man wie nicht genug sagen, weil es ist also, umgekehrt ja auch, ich lerne Leute kennen, wo ich zuerst gar nicht weiss, wie interessant sie sind. Also, und wenn man mal ein paar Fragen stellt, kommt so viel. Ja. Ich dachte so, wow, okay, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Oder?
Ja, das
einfach
stimmt.
So, lasst euch nicht täuschen. Auch, oder?
Und ich finde es auch mega wertvoll, was du sagst, wegen der psychischen Gesundheit, wegen dem Fundament, das man mitbringt. Ja. Und mir ist das unwichtig. Ich werde immer wieder gefragt, ja, wie machst denn du das? Eben, also du hast so viele auch traurige Themen, Schicksalsschläge, die du selber auf deinem Weg bewältigt hast. Und gleich so eine Lebensfreude und du leuchtest und... Und meine erste Hand, ich habe so unglaublich Glück, dass ich so gross werden durfte, wie ich gross geworden bin. Ich habe Erwachsene um mich herum gehabt, die alle unglaublich Freude hatten am Leben, die irgendwie stabil waren, die mich gefüttert haben mit Ressourcen. Ich habe den Rucksack bekommen.
Ja.
Und das ist das ist etwas, wo ich mir nicht erarbeitet habe. Oder ich bin, oder? Sondern es ist einfach hure Glück.
Ja. Ja.
Mhm. Und ich finde das so wichtig, weil das ist etwas, was mich extrem beelendet und auch fest traurig macht, wenn es Menschen gibt, die über psychische Gesundheit reden, öffentlich auch, und dann sagt, ihr müsst es einfach machen wie ich.
Ja.
Und dann passiert Folgendes, dass die teilweise sehr teure Programme und so weiter verkaufen. Und nachher sitzen die Menschen, die das kaufen, irgendwann daheim, den Tränen nach, wie irgendwie der Glaubenssatz immer noch da ist, wo sie hätten löschen sollen oder sonst so einen Seich. Mhm. Oder irgendwie hätten müssen plötzlich selbstbewusst werden oder was auch immer. Und haben dann wieder das Gefühl, es liegt da innen. Mhm. Weil einfach genau dieser Schritt nicht stattfindet, von wirklich ehrlich über Privilegien reden.
Mhm.
Und das eine ist, dass man teilweise vielleicht genetische Komponenten mitbringt, oder dass man einfach irgendwie, ich weiß nicht, es gibt kleine Kinder, die sind mehr gut gelohnt.
Also, Temperament ist einfach ein Ding, genau. Oder? Das kann man sich nicht aussuchen.
Das ist lustig. Also, ist wie so, und das ist ja, oder das Genetische, was du mitbringst, wo überhaupt nichts kannst dafür. Und das andere ist dann, ja, wie bist du eingebettet? Mhm. Wie ist dein Herkunftsszenario? Was erfährst du an Verletzungen, an Traumas? Und wenn man dort kann, und darum, es hat mir jetzt auch so gefallen, wie du das machst mit dem schrägen Haus, eben noch mehr sichtbar machen, was es bedeutet für Menschen, die das Fundament nicht haben.
Mhm.
Die Traumata haben aus der Kindheit. Und dann ziehen sie zum Beispiel Kind gross. Oder tun einfach ihr Leben irgendwie bewältigen. Mhm. Hey, das ist so eine andere Arbeit dann.
Ja. Ja.
Und das muss noch viel mehr sichtbar werden. Ich finde es so super schön, wie du das sagst. Mhm.
Gell, und ich meine, wir reden, also das sind alte Studien aus dem 2000, aber wir reden irgendwie von 44%, die sichere Bindung erfahren haben. Mhm. Also der Grossteil der Leute hat eben ein schiefes Haus oder einen sumpfigen Boden und dann gibt es verschiedene Ausprägungen. Ich glaube, das muss man sich auch mal bewusst werden. Oder? Man hat immer das Gefühl, die meisten, denen läuft es und eben man ist allein und dann muss man sagen, hey, es ist im Fall so, dass unsere Gesellschaft uns auch dazu erzieht, immer unsicher. Also ich sage viel in meinen Vorträgen, oder der Kapitalismus findet unsicher gebundene Leute super. Mhm. Weil dann kauft man nämlich Sachen, wenn man unsicher ist. Oder dann kauft man Produkte oder man fühlt sich irgendwie unbefriedigt und man hat aber irgendwie vielleicht nicht so ein gutes Verhältnis zu Menschen, weil man die eher als Gefahr gelernt hat. Und dann konsumiert man, anstatt Beziehungen zu konsumieren. Und dann ist auch klar, warum es immer strenger wird, in dem Sicheren zu bleiben. Oder eben, ich meine, vor Jahren hat man sich mit einem Lohn können, eine Familie ernähren. Ich finde überhaupt nicht, dass das immer der Mann hat müssen sein. Das ist gar nicht meine Haltung, aber es ist eine Realität, dass das gegangen ist. Und das hat auch Ressourcen gegeben für die Person, die hat können, die Erziehungsarbeit übernehmen konnte. Und heute kann man ja nicht einfach sagen, beide gehen 50% arbeiten. In vielen Berufen langt das nicht. Und das ist einfach auch eine Realität. Oder wenn ich von einem strengen Arbeitstag heimkomme, dann noch super verfügbar irgendwelche Bedürfnisse vom Kind zu sehen. Also,
und noch Beziehungsinseln mit dem Partner.
Oder und dann noch Sex haben und was weiß ich, oder? Ich meine,
und
also,
noch Zeit natürlich fürs Äußere, gell?
Ja, muss schon man muss auch noch gut aussehen. Ja. Also ich meine, da kannst du gerade direkt ins Bett, da bist ja nur schon vom Gedanken daran erschöpft, oder? Also, und ich glaube, das müssen wir uns auch einfach bewusst machen, oder? Dass eben Gegebenheiten sind gar nicht da. Mm. Also darum scheitern wir so.
Ich finde es mega wichtig, weil ich sage immer, der Kapitalismus nährt sich daran, dass wir alle das Gefühl haben, wir genügen nicht.
Ja.
Und zwar in jedem Lebensbereich.
Mhm.
Und wenn man sich das bewusst ist, man kann sich gleich nicht daraus nehmen, weil eben, wir sind ein Teil.
Ja.
Aber ich finde allein schon das Einordnen und eben auch darüber zu reden öffentlich, dass der Kapitalismus sich nährt an unseren Unsicherheiten, an unserem eben nicht gebunden sein, an unseren Ängsten, an unserem ganzen Struggle, den wir haben, nährt sich der und es werden Menschen unglaublich reich.
Mhm.
Oder wie wir das so haben. Und ich finde das so wichtig zum Wissen.
Und ich finde, es ist ja schon beeindruckend, wie selbst erhalten die Systeme sind, also auch die patriarchalen so Systeme, oder? Wie oft ich mich selber fühle und denke, oh, das ist jetzt nicht wahnsinnig feministisch. Und dann hat man das Gefühl, das ist patriarchal, das ändere ich jetzt. Und dann ändert man es und merkt man, ah Mist, jetzt bin ich wieder in einem Patriarchat, einfach in eine andere Tür hinein, aber es ist wieder das Patriarchat dahinter. Und das auch zu wissen, oder auch in so einem feministischen Sein, zu sagen, hey, das gehört auch dazu, dass man eben immer wieder in eine falsche Tür hineinschalbt und denkt, ah, da bin ich angekommen. Und dann nuschelt man ein bisschen und merkt, ah, shit, wieder ein patriarchales Zimmer. Und dann muss man wieder raus. Also, und ich glaube, das gehört einfach dazu. Oder auch wenn Menschen Muster wollen ändern, oder dann wenn sie ganz viel Energie investieren und es ist dann eben vielleicht das Gleiche bei einem anderen Gewand, oder? Und das ist dann eben auch frustrierend, wenn man denkt, jetzt habe ich so viel, was habe ich jetzt konsumiert, weiss ich nicht, rauche ich nicht mehr und dafür mache ich einfach übermäßig Sport. Und es ist beides irgendwie nicht so der Hit. Und dann merke ich, ah nein, jetzt bin ich wieder in einem Extrem gelandet. Und dort eben, das mache ich, ist eigentlich eines meiner Hauptthemen meiner Arbeit, ist so die liebevollen Anteile, die dann so kommen und sagen, ja, jetzt bist du wieder ins falsche Zimmer hineingestürchelt. Das ist jetzt ein Frust, aber es ist auch nicht so dramatisch. Jetzt gehen wir da wieder raus. Oder also so die, ich arbeite viel mit so liebevollen Tieren und die können eben nur da, also die sind auch nur in liebevoll trainiert, alles andere sehen die gar nicht. Und die irgendwie näher zu haben, zu sagen, okay, was würde jetzt ein liebevoller Anteil sagen über den Bock, den ich jetzt da geschossen habe. Und das ist trotzdem ein Bock. Es wird ja dann nicht besser, aber man muss nicht auch noch gemein sein.
Ich habe so ein Bild mit den Radiosender oder wenn man es Radiokritik, Radioangst, Radio, ich bin nicht genug Radio, ich sollte doch noch Radio, ich sollte optimieren. Dann wäre ja das Radio mild. Ich mag es mild. So. Ja. Oder? So, hey, ist okay.
Ja.
Ja, bist wieder in dem Muster drin. Ist okay. Mhm. Ja, der Glaubenssatz hat wieder reingekickt. Ist okay. Also einfach oder so, genau das, was du jetzt eben schreibst, eben mit dem Liebevollen. Und ich glaube, dort drin rein, und das merke ich auch bei mir selber, dort liegt unglaublich viel Entspannung.
Ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, eben so, wenn ich jetzt hier die Care-Utopie noch mal weiterspanne, oder? Das ist ja erst in der Care-Revolution. Und dort gibt es dann so die ersten Momente, wo ich so wie die Hilfe habe mit der Assistenz und wir haben das Wohnen und das heisst nicht Invaliditätsversicherung und Krankenkasse, sondern das ist Eins- und Heilhabekasse.
Ah,
man fragt nicht mehr, was ist an dir falsch und was bist du für eine Belastung fürs System, sondern was brauchst du eigentlich, dass es dir gut geht. Und so das Weiterspannen wäre ja dann das Entspannen, oder?
Ja.
So eben das, was ihr jetzt beide auch so ausgeführt habt von der fachlichen Seite. So, ah okay, jetzt habe ich Zeit, heute rauche ich jetzt eine Zige, auch wenn ich weiss, es ist ungesund. Mhm. Morgen gehe ich vielleicht eine Runde schwimmen. Manchmal mache ich gar nichts. Manchmal habe ich wieder einen inneren Stress, weil so bin ich geprägt. Und so das liebevoll sein mit sich selber. Und ich weiss nicht, wieso, ich glaube, mir fällt es mittlerweile leichter. Vielleicht ist es älter sein oder die Lebenserfahrung oder einfach eine Antwort auf das Patriarchat von, weisst was, du kannst mich mal.
Ja.
Ich habe genug von deinem Stress. Und dass du mir immer sagst, was nicht richtig ist an mir und was ich noch soll. Mhm. Das ist mein Widerstand. Ich bin entspannt mit mir. So.
Ja.
Das ist vielleicht auch eine Art Aktivismus.
Ja.
Ich habe noch einen Büchertipp.
Oh ja,
ich freue mich. Wir sind nämlich schon am Schluss von dieser Folge. Mega schön mit dir, Stefanie.
Ja.
Wirklich.
Oh. Danke
vielmals. Ich habe von der Mariana Lecky das Buch «Kummer aller Art». Ich tue ja amig Büchertipps mitnehmen, gerade schon vorbereitet. Und manchmal ändere ich es wieder und ich habe jetzt das wie wieder geändert. Darum habe ich zwischendrin noch ein bisschen gegoogelt, wie mir das Buch in den Sinn gekommen ist. Und zwar ist das eine Textsammlung, also eine Essaysammlung oder Kurzgeschichtensammlung, wo zuerst in Psychologie heute erschienen sind. Und es ist immer, sind immer so Episoden, also man sieht eben so Türen, die man aufmacht und dann sieht man so in die Leben von diesen Menschen rein, wo sie etwas verbockt haben und dann aber irgendwie Trauer erleben oder sehr viel Freude oder sie haben irgendwie eine Affäre oder sie sind immer allein und es hat so etwas Zärtliches. Lecky schreibt mega so liebevoll.
Unglaublich schön.
Ist das sie, die geschrieben hat, was man von hier aus sieht? Oder
ja, genau.
Oh, das ist auch so ein schönes Buch.
Und ich habe es mega, wir haben jetzt Sommer, wie man merkt da hinten. Ich kann das so als Body-Lektüre empfehlen. Es ist unter anderem, kommt eben auch ein Psychoanalytiker vor, der drin, wo sich dann plötzlich einmal so ein bisschen mit seinen eigenen Themen und seiner eigenen Vergänglichkeit, weil er nämlich alt wird, muss auseinandersetzen und was das auch so mit ihm macht. Ja, auf jeden Fall meine Bodylektüre, mein Tipp und ich finde es ein mega schönes Geschenk. Und was ich noch sagen wollte, am Anfang haben wir so ein bisschen gefragt, weißt, so, wie kommt man zur Psychologie als Buchhändlerin? Und zwischendrin ist mir in den Sinn gekommen. Letztens hat mich jemand auch gefragt, so, oder was hat, was kann Literatur? Und ich glaube, was Literatur oder so Bücher und so Geschichten kann, ist Empathie stärken. Man sieht in Leben hinein, wo man nicht selber erlebt. Es erweitert den Horizont und ich glaube, dass das darum schon Sinn macht, dass viele Buchhändlerinnen so ins psychologische Soziale gehen, weil man einfach weiss, hey, man ist nicht die einzige Person und die Lebenswelt von einem selber ist nicht die einzige. Es gibt so viele Geschichten, es gibt so viele Erlebnisse. Ja, das ist mein Tipp.
Das ist ein wunderschöner Tipp, wo ich es geliebt habe. Und für alle, die wie ich immer wieder zu wenig Zeit haben, um eben die Viertelstunde zu lesen, ich habe es als Hörbuch und ich habe vor allem in der Zeit, wo ich die Kinder grossgezogen habe, ist das für mich wirklich einfach die so viele Mal Wäsche und Geschirrspüler ausräumen und all das Repetitive, wenn ich das habe ergänzen mit einem Hörbuch. Und das gibt es sogar, glaube ich, auf Spotify zum Hören. Also unbedingt machen.
Ja. Das Danke für das auch noch zum Sagen. Sehr viele Bücher, die ich hier empfehle, höre ich. Ja. Eben auch zum Haushalt oder alles, was ich nicht gerne mache, Haushalt mache ich nicht so gerne, dann höre ich so Bücher dazu.
Und das hilft auch unglaublich. Ich habe einen kurzen Gedanken, so ein bisschen noch aus der Praxis, wo man gekommen ist, zum eben würdigen Innehalten. Ich glaube, dass es wahnsinnig etwas Schönes ist, wenn man merkt, man war zum Beispiel in Psychotherapie gewesen, oder ist noch und hat dort viel bewältigt für sich erarbeitet oder im Coaching oder auch ganz ohne. Und das Leben hat einem irgendetwas auferlegt, das Energie gebraucht hat. Wenn man dann sich die Zeit nimmt, und das kann auch kurz sein, zum Innehalten und das Würdigen. Und ich finde es persönlich, aber ich gebe das auch immer wieder weiter, etwas wahnsinnig Schönes, wenn man sich auch irgendwie ein Ritual findet oder sich beschenkt und sich feiert für die innere Arbeit von eben Entwicklung, von Bewältigung, von irgendwie vielleicht ganz viel Care-Arbeit gemacht haben oder vielleicht ganz viel Trauer haben. Und ich habe so, für mich, bei mir ist so der Schmuck, also zum Beispiel da das Herzchen, das ich trage, das steht für die wahnsinnig strenge Zeit, wo mein Sohn vor 10 Jahren mal nicht mehr laufen nach einer OPS. Und das ist für mich so ein Moment, wo ich mir dann das Herzchen poste. Und das erinnert mich an die Arbeit, die ich geleistet habe. Innerlich auch, meine Arbeit, weil ich war auch viel traurig.
Ja.
Und mich berührt es immer wieder, so in der Praxis zu hören, was dann Menschen machen, so unterschiedlich. Oder das hat man letztens gesagt, ich habe ein Feuer gemacht und dann habe ich einfach das Feuer angeschaut und gedacht, das steht jetzt symbolisch für diesen Prozess. Oder wieder jemand anderes, die ist irgendwie wirklich mit Prosecco anstossen. Oder man kann ja ganz Verschiedenes machen. Aber auch mal nicht nur, was muss ich dann noch bearbeiten und anschauen, sondern hey, was habe ich da eigentlich für... Was habe ich da gewuppt?
Ja, mega wichtig. Schön.
Beschenkst du dich manchmal auch?
Ja, also Bücher ist so etwas. Also gerade wenn ich jetzt im Studium oder so, wenn ich es streng hatte, dann habe ich nicht den Kopf zum Lesen. Und dann wie so zu wissen, ich habe am Samstag Zeit, um in meine Buchhandlung zu gehen. Das ist so... Es ist auch immer ein bisschen teuer. Aber es ist wirklich so, das ist so mega, mega schön. Und das ist dann einfach so ein erfüllter Tag. Und es belohnt mich dann auch, also, dass ich 4 Wochen mich mega zusammenreissen und keine Zeit hatte. Und jetzt gehe ich mir ein Buch holen. Und das ist auch in einer Bibliothek schön. Also es muss überhaupt nicht ein gekauftes Buch sein. Aber wie so das Gewünderle und schauen, mit was verbringe ich als
nächstes. Gewünderle ist ein schönes Wort. Gewünderle. Jetzt habe ich gerade verliebt. Ich habe mich gewöhnt. Ich habe mich auch schon verliebt in das Wohlfühl, also das, der Begriff vom Wohlfühlen. Auch schön. Ich werde da auch das mitnehmen. Magst du eine Karte
noch sehr gerne
zum Abschluss?
Ich nehme die. Ah, das passt jetzt gerade mega gut. Auf welche von deinen Leistungen bist du stolz?
Oh, wow.
Das müssen sie. Das ist die Idee, dass ich eine Antwort gebe.
Ja.
Ich glaube, ich bin immer wieder stolz darauf, wenn es mir wie gelingt, zur Ruhe zu kommen. Also das klingt so unspektakulär, aber ich habe selber ein ADHS. Ich finde die Welt so faszinierend. Ich würde am liebsten immer irgendwie in der Welt unterwegs sein. Und so die Momente immer wieder zu merken, hey, ich brauche die Pausen, ich brauche die so Zeit, wo man so vor sich hergrümscheln und irgendwas machen, wo eigentlich nichts ist, aber man ist so ein bisschen beschäftigt. Und das ist etwas, was mir sehr schwer fällt, lang sehr schwer gefallen ist. Und dann will ich nicht sagen, wow, du hast wieder einen Grümscheltag gehabt. Und dann kann ich sagen,
das ist ja so schön, so grümscheln. Das kann ich auch so gerne.
Das ist schön, ja. Und das macht mich mega stolz, um die können, ja, zum zu merken, mal, da verändert sich etwas. Und sonst, mal, ich glaube, ich bin schon häufig stolz, aber ich glaube, ich bin auch stolz darauf, dass ich gecheckt habe, für wie viel Zeug ich gar nicht so viel kann und wo ich einfach dankbar bin und vielleicht weniger stolz. Eben einfach die Sachen, die man mitbekommen hat, wo ich einfach denke, wo ich einfach so Glück hatte und ich will ein bisschen von meinem Rucksack meiner Wandergruppe mitgeben, weil es hat so viel Schönes drin und ich gebe noch so gerne etwas aus meinem Rucksack jemandem, der vielleicht nicht so einen grossen Rucksack hat oder vielleicht nicht so einen hilfreich gepackten Rucksack.
Danke.
Das ist okay, Sandra.
Ja, mega. Gut.
Das ist wahnsinnig schön. Liebe Stefanie, danke viel, viel mal.
Sehr, sehr gerne. Danke euch.
Danke vielmals.
Das hat mich fest berührt. Und ich hätte noch eine kleine Frage, darf ich dir noch stellen?
Natürlich.
Weil ich einfach weiss, dass es immer wieder Leute sagen, mir fällt es auch schwer zu sagen, auf was ich stolz bin. Das ist etwas, was ich immer wieder höre an Workshops oder bei mir in der Praxis. Was ist deine Antwort darauf, wenn dir das jemand sagt?
Ich glaube, dann würde ich auch wieder, also fände ich spannend, wieso ist das so schwierig? Und was, wo ist denn die Messlatte von dem Stolz? Oder? Und vielleicht wollen wir die ein bisschen oben runterholen. Ich habe vorher gedacht, du gesagt hast, mit diesem Ritual. Oder auch einfach am Abend auf der Bettkante sitzen und sagen, wir haben es alle ins Bett geschafft. Super, sich selber auf die Schulter klopfen. Weil das tönt so noch wenig und manchmal ist es furchtbar viel. Und ich glaube, eben dort würde ich dann glaube an dieser Messlatte arbeiten und sagen, hey, ich sehe ganz viele Sachen, wo ich stolz bin. Für dich.
Yes, und manchmal sage ich den Leuten, das Ziel ist einfach nicht über zu schnappen. Und du kannst stolz sein.
Ja, ja.
Danke vielmals. Danke für das schöne Gespräch. Danke euch, die zuhören.
Danke, Sarah. Und danke, Stefanie.
Habt euch Sorge und schaut, dass ihr viele Momente habt vom Wohligsein, Wohlsein.
Und Grümscheln.
Und Gwunderigsein. Gwünderle. Ciao miteinander.
Tschüss.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale-zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.